4830. Der GT-Info-Podcast aus der Lokalwerkstatt.
Herzlich willkommen zur aktuellen Episode unseres Podcasts 4830 und ich freue mich heute auf einen besonderen Gast, den man ohne Zweifel als lebende Legende bezeichnen darf. Er ist mit Abstand der erfolgreichste Sportler, den diese Stadt jemals hervorgebracht hat. Dafür sprechen natürlich einige Zahlen. 25 Europacups, 2 Europameisterschaften, 19 deutsche Meistertitel, 4-mal Sieger bei den Monster Masterships, das ist quasi die inoffizielle Weltmeisterschaft der Skater. Und jetzt ist er aktuell vor wenigen Tagen in die Hall of Fame des Skateboardings aufgenommen worden in den USA. Und ich begrüße jetzt aus Los Angeles und aus LA Klaus Gabke. Ganz herzlich willkommen, Klaus.
Hallo Markus, grüß dich. Hallo Gütersloh.
Hallo Gütersloh, genau. Klaus, du bist vor wenigen Tagen, ja, habe ich gerade erwähnt, in die Hall of Fame aufgenommen worden. Was war der Grund? Was bedeutet die Hall of Fame und in welcher Kategorie befindest du dich da?
Naja, ich denke, dass wir im Verlauf des Gesprächs über viele Sachen reden werden, die dazu geführt haben, dass die Wahl auf mich fiel. Die Skateboarding Hall of Fame ist so wie viele, es gibt ja auch eine Rock'n'Roll Hall of Fame, eine Blues Hall of Fame, es gibt eine Basketball Hall of Fame. Und das ist in Amerika eine Tradition, die riesig ist. Also das ist, bedeutet denen sehr viel, die ehren sehr gerne Leute, die sich um eine Sache sehr verdient gemacht haben.
Das macht das hat beim jedes Skateboarding auch einen hohen Stellenwert?
Das hat beim Skateboardfahren seit 10 Jahren einen sehr hohen Stellenwert. Also das ist okay. Eine große Veranstaltung mit vielen, vielen Gästen. Zigtausend Leute sitzen da auf einem dafür vorgesehenen, an einem Platz. Gibt eine Bühne, ist so ein bisschen wie Oscarverleihung, ein bisschen salopper vielleicht, aber auch nicht viel. Werden Videos gezeigt von den jeweiligen Leuten, die eingeführt werden in die Hall of Fame, in denen erklärt wird nochmal, wer sie sind, beste Szenen gezeigt werden. Man hält eine kurze Rede, kriegt einen sehr schweren, sehr imposanten Pokal.
Okay.
Also es ist mehr eine Statue als ein Pokal. Und das ist schon auch schon als Veranstaltung an sich sehr imposant, aber es bedeutet eben im Skateboarding auch sehr, sehr viel. Und die Skateboarding Hall of Fame ist angefangen mit einem Menschen, der das gestartet hat, der auch das Skateboarding Hall of Fame Museum hat, in dem er tausende von Skateboards aus allen Zeiten des Skateboarding aufbewahrt. Es ist in Simi
Bist
Valley.
Du auch drin?
Ich stehe da auch drin und auch schon länger.
Okay.
Und da sind also nicht nur die Skateboarding Hall of Fame Member drin, sondern alle. Also alles, was er so findet, obskure Sachen, Standardsachen, ist total super. Also wirklich, es macht sehr viel Spaß, da hinzugehen. Wir waren gestern auch wegen einer anderen Veranstaltung dort vor Ort. Mhm. Es ist wirklich klasse. Und er hat das angefangen und relativ schnell war klar, es muss ein Gremium her. Das darf nicht nur er entscheiden, weil die erste Wahl, die er getroffen hat, war sehr, sehr Standard. Man wusste, der, die ganz, ganz großen 5 Namen waren die ersten, die in die Hall of Fame eingeführt wurden. Und dann haben das aber Skateboardfahrer übernommen und Leute, die sich um Skateboardfahren sehr verdient gemacht haben, die auch ohne Zweifel die Richtigen sind und die entscheiden jedes Jahr, wer kommt da rein. Und es kommen immer so zwischen 10 und 17 Leuten rein. Und es gibt Kategorien, weil natürlich ganz klar, erstmal muss man zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Die Frauen sollen da auch rein, die haben im Skateboardfahren auch einen hohen Stellenwert. Die Männer müssen rein und dann gibt es die Kategorien 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er.
Und du bist für die 80er, stehst du?
Ich bin in der Hauptkategorie, das sind immer 5 Leute, weil in den 80er Jahren das Skateboardfahren sich selber neu erfunden hat und dort auch die Dinge passiert sind, die sozusagen Skateboardfahren zu dem gemacht haben, was sie sind. Das heißt, unsere 70er Jahre Freunde sind mehr so die das angefangen haben, die werden auch so nach und nach mit jeweils 2 bis 3 Leuten geehrt. Dann kommen die 80er Jahre 5 Leute, die 90er sind dann 2 und in den 2000ern immer einer.
Okay.
Und dann gibt es noch den Icon Award, den kriegen dann zum Beispiel Leute, die Wettbewerbe veranstaltet haben. Oder dieses Jahr war ein Skate, der älteste Skate Shop der Welt. Die haben dann sozusagen als Verbund einen bekommen. Und die Jury entscheidet, wer bekommt den. Und da haben die, weil die natürlich genau auf der Höhe sind und immer wissen, was passiert ist, so ihre eigenen Arten, das zu bewerten. Aber sie bewerten das nicht nur daran, wie viele Wettbewerbe jemand gewonnen hat oder so, sondern sie bewerten das ganz klar nach ihren Kriterien. Da ist sicherlich das Gewinnen verschiedener Wettbewerbe auch wichtig, aber die gesamte Wichtigkeit für die Szene ist wichtig und so weiter. Was hat der außer Skateboardfahren noch in den Sport mit eingebracht und, und.
Ja, du bist ja, du hast ja ganz, ganz viel gemacht darüber hinaus auch, ne? Du hast ja diesen Sport auch begleitet. Du hast ganz viel Musik gemacht. Du hast Moderation gemacht. Du hast ein eigenes Modelabel auf den an den Start gebracht. Du bist da ja sehr multitalentiert. Das ist auch sicherlich auch in diese Beurteilung eingeflossen.
Ich habe gestern nur mit einem von den Leuten gesprochen, die das sozusagen zu entscheiden haben. Nicht gestern, wann auch immer die Veranstaltung jetzt war. So ganz kurz im Vorbeigehen und der stand so vor mir, ja, ne, war ja völlig klar, dass die Wahl auf dich fällt. Und dann hat er so aufgezählt, für die war eben total wichtig, dass ich A, auch eigene Magazine hatte, wie das Monster Skateboard Magazin oder mein kleines Mini-Fanzine Death Zone. Die waren auch hier in Amerika beide sehr beliebt. Ich habe Fotos gemacht für die beiden großen Magazine hier, Thrasher und Transworld Skateboarding, war da auch Redakteur mit, habe auch die mit Stories versorgt. Das Modelabel war für die nicht so wichtig, aber das war sicherlich, ich habe vor dem Modelabel selber so Siebdrucksachen gemacht, in ganz kleinen Auflagen. Das fanden die viel cooler. Ja. Und dass ich Musiker war, dass ich verschiedene Skateboard-Videos mit Musik unterlegt habe, mit meinen eigenen Bands, da kamen die nicht drum rum. Und ich bin ja in der Skateboarding Hall of Fame in der weltweiten Rubrik 80er, also 80s, wie die sagen, nominiert worden, beziehungsweise eingeführt worden in die Hall of Fame. Aber ich bin natürlich trotzdem, ich bin der erste Europäer, der da drin ist. Und das ist natürlich nochmal eine doppelte Ehre.
Ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von mir. Klaus, du bist in Amerika, du bist eine Skateboard-Ikone, da kann man, da führt kein Weg dran vorbei. In Amerika bist du, hast du mir schon auch mal in einem Vorgespräch gesagt, ein Superstar, du wirst auf der Straße erkannt. Das haben auch in Deutschland mittlerweile die Medien auch mitbekommen. Es gibt ein sehr großes Interesse jetzt aktuell durch deine Aufnahme in die Hall of Fame. Aber es hat auch im vergangenen Jahr eine wahnsinnig bemerkenswerte Dokumentation in der ARD gegeben. Wie kommt das, dass es jetzt plötzlich auch, dass du in Deutschland so anerkannt bist?
Also ich glaube, mein Anerkanntsein
oder dass das Interesse so groß ist.
Ja, ich glaube, das Interesse auch an mir ist analog zu dem Interesse zu Skateboardfahren, denke ich auch. Wenn da das Interesse aufflammt, und das tut es natürlich immer mal wieder, weil Skateboardfahren einfach super cool ist. Also wie gesagt, Skateboardfahren war ein Trendsport, wie Frisbee, Jojo spielen und Hula Hop, wurde auch so ein bisschen belächelt vorgestellt. Es wurde versucht, es zu verbieten, weil sich angeblich so viele Leute damit verletzen etc. Und dann ist Skateboardfahren tot gewesen und wir haben es komplett neu selber erfunden. Also ne, wir haben eigene Vereine gegründet, haben eigene Wettbewerbe veranstaltet und die Wettbewerbe waren eben nicht anhand von wer gewinnt mit einer tausendstel Sekunde Vorsprung, sondern da haben sich Freunde getroffen, um zusammen Skateboard zu fahren, weil es nur eine Handvoll Leute gab. Und das Ganze ist so cool geworden, dass das Interesse von außen wieder groß wurde, nachdem es ja eigentlich tot war, ist plötzlich Skateboardfahren Mitte der 80er in jedem Musikvideo gewesen. Bon Jovi hat es mit drin gehabt. Alle Redakteure von Fashion-Magazinen haben ihre Fotos mit Skateboardfahrern gemacht und. Weil wir uns ganz, ganz frei von offiziellen, frei von irgendwelchen übergeordneten Vereinen und olympischen Strukturen konnten wir uns entwickeln. Und deshalb glaube ich, ist Skateboardfahren gerade da, wo es ist, weil es einfach schweinecool ist. Es ist einfach geil, man kann es in der Stadt machen, in irgendwelche Treppen, wo man runterspringt und es hat einfach was. Und das ist das Interesse.
Es ist ja nicht nur schweinecool und es steht ja auch für ein Stück gesellschaftliche Entwicklung, es steht auch für ein ganz klares Lebensgefühl. Lebensgefühl, das du auch ganz stark mit in den 80er Jahren geprägt hast, auch insbesondere in Deutschland. Ist das richtig?
Ich glaube ja, weil wie gesagt, Skateboardfahrer haben alle neben dem Skateboardfahren noch was anderes gemacht. Also in meinem Fall war das eben sehr viel Musik. Ich hatte damals schon Bands und diese Bands sind dann in den Videos, die man sozusagen vom Skateboardfahren produziert hat, mitgelaufen. Das sind sozusagen auch die Soundtracks geworden, dass man eben, wie ich erzählt habe, selber T-Shirts gesiebdruckt hat und. So jeder Skateboardfahrer hatte so seine Sachen, die er gemacht hat. Wenn ich die Sportlandschaft angucke, gerade zu der Zeit, wo Skateboardfahren in den 80er Jahren war, dann liefen unsere Olympiateams in gleicher Kleidung auf, im Gleichschritt zur Deutschlandfahne. Skateboardfahren war immer der Gegenentwurf dazu. Unser Sport hat gerade in den Anfangszeiten sehr viel regelrecht illegal stattgefunden. Da war ein Backyard-Pool, also ein Swimmingpool irgendwo, den man fahren konnte, ja, weil er rund war. Dann ist man halt über den Zaun gehüpft und hat das Ding gefahren, weil es gab keine Parks. Wir sind nachts, ja, aus irgendwelchen Parkhäusern rausgeschmissen worden. In der Uni Bielefeld zum Beispiel, das war überdacht, da konnte man im Winter fahren. Und wenn der Hausmeister das gehört hat, ist er gekommen und hat uns rausgeschmissen, als wenn wir so kleine Dorftäppen
wären. Also jetzt alles verjährt, hast du ja Glück gehabt. Und du bist auch jetzt in Amerika.
Ja, natürlich. Ja, heute kann man da lächelnd drüber reden. Aber das ist eben so. Und deshalb, Skateboardfahren hat einen komplett anderen Anstrich. Und ich glaube, dass es damit langwierig und langsam, was immer gut ist, mit Beständigkeit die Sportszene beeinflusst hat. Das ist der Grund, warum Olympia Skateboardfahren haben will. Weil niemand mehr in den Vereinssport geht, niemand möchte sich mehr diesen Regeln unterlegen und so weiter, sondern alle möchten aus Spaß Sport machen. Ich fahre ja, wie du weißt, auch Rennrad. Und auch da gibt es eine ähnliche Entwicklung. Es gibt Leute, die Rennrad fahren, so mit Stoppuhr und Tour de France-Regeln. Und es gibt andere, die fahren aus Freizeitspaß, stellen sich eine coole Route zusammen und fahren die mit Freunden ab und finden es super. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, hat das Skateboardfahren eben auch bei diesen Sportarten ein bisschen was von dem Charme hinterlassen, den es über die Jahre entwickelt hat. Und jetzt ist es wo angekommen, wo es plötzlich sehr bedeutend ist, weil wir wurden in Ruhe gelassen und haben eine coole Art erfunden, wie man sportliche Aktivität macht. Und wir sehen es in vielen Formen, ob das jetzt nur beim Rollerbladen, dem direkten Bruder ist, oder Kickboarding, aber auch sowas wie Parkour und so weiter. Das sind alles, finde ich, Ableger von dem Lebensstil, den Skateboardfahren schon mit sich gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, ob Steffi Graf in ihrer Freizeit noch gehäkelt hat oder Kunst gemalt hat. Es war, zumindest hat es damals niemanden interessiert. Aber im Skateboardfahren hat es immer schon alle interessiert, was macht er noch nebenbei, was hat er noch zu liefern.
Holt euch Inspiration für eure nächste Shoppingtour auf gt-shop.de.
Du hast, wenn man über Skateboarding spricht, so über die 80er, 90er Jahre, die meisten, die ich anspreche, sagen immer, das ist Titus Münster und so weiter und so fort. Du bist aber, glaube ich, jemand, der auch diese Popularität oder auch die kommerzielle Entwicklung auch ganz stark mitgeprägt hat und nicht nur Titus. Ist das richtig? Damals in Deutschland.
Bin ja niemand, der jetzt, ich will es auch nicht jemandem schlecht hinterherreden, der Titus ist total super und er war der Erste, dem ich in meiner Dankesrede gedankt habe. Und zwar genau gesagt dafür, dass er meine vielen Talente entdeckt hat und sie gefördert hat damals. Der Irrtum, der warum auch immer existiert in Deutschland, ist, dass Titus ein guter Skateboardfahrer gewesen sei. Oder dass er.
Ja, genau, das ist ein Mythos, ne?
Ja, Titus war ein wenig, nicht unbedingt wahnsinnig begabter Skateboardfahrer, aber ein unfassbar begabter Motivator jemand, der gepusht hat und gemacht hat und alle Ideen aufgesaugt hat und umgesetzt hat. Ein wahnsinniges Talent. Wirklich, ein Pädagoge vom Allerfeinsten. Und als Skateboardfahrer eben nicht jemand, der Wettbewerbe gewonnen hat. Und er hat auch, und das weiß er auch, nicht das Skateboardfahren nach Deutschland gebracht. Auch Lulu Magnus, der vor Titus war. Also es gab vor dem Zeitpunkt, zu dem Titus in die Szene reinkam, gab es ein komplettes Pendant zu dem, was Titus gemacht hat, nämlich Lulu Magnus mit seinem Banzai-Team und verschiedene einzelne Zellen aus Hamburg, aus Frankfurt etc., die Wettbewerbe veranstaltet haben. Es gab ein eigenes Magazin. Ich bin auch diese Wettbewerbe gefahren. Ich kenne auch diese Leute. Dann war Skateboardfahren tot. Und das ist der Punkt, wo Titus ins Spiel kam, weil er eben diese Ideen aufgesaugt hat. Ich habe ihm gesagt, Titus, wir brauchen ein Magazin. Dann haben wir ein Magazin gemacht. Das hieß dann Münster Monster Magazin, weil das war damals mein Spitzname. Dann habe ich gesagt, wir brauchen eine Meisterschaft, damit die sich alle treffen können. Dann haben wir den Münster Monster Mastership erfunden, wiederum auch mein Spitzname. Aber ohne ihn, das Know-how, wie man sowas umsetzt, auch den finanziellen Input, hätte nichts passieren können. Aber hier würde ich ganz klar sagen, man muss unterscheiden. Es ist einmal der Macher, der Umsetzer, der Motivator, und es ist auf der anderen Seite der Skateboardfahrer, der Typ, der die Ideen bringt. Und deshalb hätte ich gesagt, ich würde Titus und mich da an die gleiche Stelle setzen, aber an unterschiedlichen Orten greifend.
Klar, aber das, was du da erzählst, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, und die geht ja über viele Dekaden hinweg. Und das, ich habe mir das ja auch angeschaut, wir haben ja auch im GT Info im vergangenen Jahr eine Story darüber gemacht, mit Andreas Kramer. Und das ist ja in dieser Dokumentation, in der ARD-Dokumentation, wie heißt sie nochmal?
Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt.
Ja, okay, also in der fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Ist das eine ganz, kann man ja immer noch schauen, kann man ja suchen. Und diese Doku war die erfolgreichste in der Mediathek der ARD, ist das richtig?
Das ist das meistgeklickteste Stück Fernsehen, was sie hatten. Und sie drehen selber.
Weil es ein Stück Zeitgeschichte ist, ne?
Ja, es ist gut gemacht, und Skateboardfahren ist für die Leute und gerade für die jüngeren Leute einfach super interessant. Das hat sich nie verbogen. Das ist nicht, wie gesagt, also wenn man sich umschaut, wie die Jugendlichen und auch die Twins und wie auch immer, also nicht nur die ganz Jungen, für was die sich interessieren und so weiter, ne, das ist diese Sportarten, wo es um Millimeter geht, interessieren die nicht. Das hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Die haben alle verstanden, dass nur weil jemand im 100-Meter-Lauf eine Tausendstel Sekunde schneller war als der andere, macht das den noch lange nicht zum Star. Die finden Skateboardfahren cool, die gucken sich das an, da ist eine Doku über Skateboardfahren in Deutschland, und da haben die Bock drauf. Das ist gut gemacht. Und das Irre ist eben für die ARD gewesen, dass das die meistgeklickteste Geschichte ist auf der ARD-Mediathek. Der Sportchef der ARD ist total Fan von der Doku und von der Tatsache, dass es so populär war. Und dementsprechend schicken die mir dann hier, wenn ich jetzt, hatte vor der Hall of Fame-Geschichte so eine Fahrradfahrt, also wo ich sozusagen ein Crossover gemacht habe zwischen Musik und eben Fahrradsport. Und hatte, es war auch unfassbar erfolgreich, waren ganz, ganz, ganz viele Leute da, und wir sind zu 5 Skatespots gefahren in und um Santa Monica herum. Also in Venice Beach und Santa Monica haben wir verschiedene Orte angesteuert, und ich habe vor Ort dann immer kurz erzählt, was hier passiert ist und wann, und es war super interessant. Aber die ARD war mit einem dreiköpfigen Team dabei. Wir sind in den Skateshop gefahren, einfach so, ohne Ankündigung. Ich habe mal eben 10 Bretter unterschrieben von mir. Alle wussten Bescheid, wer ich bin. Wir haben ein bisschen Skaten gefilmt, und wir waren bei einer Skateboardfirma, Madrid Skateboards, einer meiner Sponsoren von damals, und haben in den heiligen Hallen, wo diese Boards gemacht werden, gefilmt. Dann war die ARD auf dem Event, also sprich auf dem Hall of Fame Event, einfach weil auch die ARD mittlerweile verstanden hat, da geht was. Der Sportchef ist da voll Fan, der Andreas sitzt da auch mit hinter. Ist natürlich total super. Ich freue mich, weil ich habe denen auch jeweils gesagt, ihr könnt gerne heute filmen, aber ich mache nicht irgendwas zweimal. Ihr filmt das Echte. Ja? Ich bin real und ich will mich nicht verbiegen für irgendwen. Das heißt, ich gehe da jetzt rein. Wenn der ein Autogramm will, will der ein Autogramm. Wenn nicht, dann nicht. Wir gucken, was passiert. Und was passiert? Er wollte auf 10 von meinen Brettern Autogramme haben. Da gucken die auch nicht schlecht. Also schon super.
Ja, sehr cool. Klaus, ja, die Veranstaltung in der Hall of Fame, es liegt ja jetzt so 2-3 Tage zurück. Hat das was mit dir, hat das so ein bisschen was mit dir gemacht? Hat dich das so ein bisschen verändert? Oder weiß nicht, das ist ja schon, du hast es vorhin gesagt, dass der Oscar, den du bekommen hast, quasi vergleichbar mit dem Oscar. Und du bist, das ist ja die Krönung deiner ziemlich coolen Karriere.
Ja, ich lebe nach einer Maxime, die ich mir von Marius Müller-Westernhagen geklaut habe. Der ist mal gefragt worden, sie kommen in eine Stadt und es hängen überall riesengroße Plakate mit ihrem Konterfei. Wie fühlen sie sich? Und dann hat er gesagt, ich denke, es ist gut plakatiert. Und so ein ganz kleines bisschen, muss ich sagen, ist das da auch so. Ich freue mich. Und eine Sache, die sich direkt geändert hat, ist, meine Unterschrift hat jetzt noch den Zusatz SHOF, also Skateboarding Hall of Fame, oder wie die Amis es abkürzen, SHOF.
Und ist das so? Das kannst du jetzt machen.
Oder? Das habe ich, den Spaß gönne ich mir. Und Skateboardfahren war in den vielen Sachen, die ich auch danach gemacht habe, mit Bands und Musik und mit Studio und Produktion von Bands und so weiter, ist Skateboardfahren immer schon, wenn man es psychologisch nimmt, eine Art Kopfkissen, auf den ich abends meinen Kopf lege. Ja, also ja. Es ist immer etwas, was ich viel besser gemacht habe, als ich mir am Anfang erträumt hätte. Das ist so gut erledigt worden, ich musste mich nie verbiegen, ich konnte mein Ding machen, war erfolgreich darin, das war sowohl finanziell als auch ja, psychologisch super. Und jetzt ist dieses Kopfkissen nochmal einfach nochmal so ein Zentimeterchen bequemer geworden. Also das ist jetzt schon etwas, was man, aber auch gar nicht jetzt im Nachklang überhaupt nicht, sondern so schon die Zeit davor, weil ich ja wusste, dass ich den bekommen werde, hat es das schon mit mir gemacht. Und die Veranstaltung selber, ich habe gesagt bekommen, ihr haltet keine Rede, ihr kriegt einfach nur den Award, das muss alles zügig vorangehen. Und auf einmal heißt es am Anfang, jeder darf so eine Minute lang reden. Aber ich bin ganz gut darin, das einfach so ad hoc zu machen und habe das gemacht und war dann danach noch ein Stückchen lockerer, weil dann hat man jetzt den Pokal. Ich zeige ihn dir mal gerade, hier ist er. Du kannst ihn zwar jetzt optisch nicht zeigen, aber beschreiben. Der ist schon sehr imposant.
Schreibt man dich so mit deinem Vornamen so jetzt?
Ich denke, das ist so die amerikanische Schreibweise.
Ich habe den gesehen, der sieht sehr cool aus. Also ja. Das ist ja, ich glaube, der sieht sogar noch besser aus als der eigentliche Oscar, Klaus. Also du kannst,
ja, der ist auch schwerer als der Oscar. Aber nee, also es hat was mit mir gemacht, aber ich bin halt einfach kein Angebertyp. Ich bin niemand, der, ich habe immer schon so den langen, schweren Weg gewählt. Und ich sehe das ja in der Musik, wenn irgendwelche Rap-Typen, so Rapper, super schnell berühmt werden, das sind die größten Spinner, die du treffen kannst. Die feiern ihr eines Jahr, was sie als Karriere haben, ab mit einer Entourage von 15 Leuten, drehen komplett am Rad. Das war ich noch nie. Und deshalb ist dieser Erfolg etwas, wo ich sage, total super, dass es passiert ist. Ich freue mich für alle, auch für meine Familie. Wir alle feiern diesen Erfolg auch, aber so in den Maßen.
Ja, da kommt so ein bisschen deine... Kann das sein, deine ostwestfälische Herkunft? Das ist so, hat dich da so ein bisschen geprägt in dem, dass du da so ein bisschen bodenständig bist? Oder würdest du das...
Nee, ich glaube, Gütersloh hat mich nur geprägt mit dem Wunsch, hier rauszukommen.
Hier rauszukommen, ja.
Also ich bin in Gütersloh und das sind dann so Kindheitserinnerungen, die finde ich schön, auch Kindheitserinnerungen an dich und an unsere Klasse und an die Schule.
Wir sind ja zusammen in eine Klasse gegangen.
Also diese Erinnerungen sind da, die sehe ich da auch und wenn ich da so bin, gucke ich mir das auch alles an. Aber es ist ja ohne jedwegen Support jemals gelaufen. Ich bin dann für eine...
Das ist ja das große Ding. Ich habe das vorhin im Intro angekündigt. Du bist der erfolgreichste Sportler, den diese Stadt jemals hervorgebracht hat. Und ich habe so das Gefühl, dass das nicht adäquat honoriert wird. Also, dass du da gar nicht so auftauchst. Sehe ich das falsch oder passt das?
Wir haben ja zusammen in der Schule, glaube ich, hier, wie heißt es, Dürrenmatt durchgenommen. Der Besuch der alten Dame, heißt das so? Wo sie nach Jahren des Verbanntseins aus der eigenen Stadt zurückkommt und die ganze Stadt aufkauft. Vielleicht mache ich das ja noch mal. Nein, also...
gute Idee.
Nee. Es war einfach am Anfang der Support nicht da und ab dann haben Gütersloh und ich uns getrennt. Also jetzt gedanklich. Ich bin dann zunächst für Bielefeld gefahren. Die hatten einen Skateboardverein. Ja. Und als der Skateboardverein in Bielefeld nicht mehr war, bin ich für den TG Münster gefahren und bin dort jedes Jahr geehrt worden. Und mein ganzer Keller steht voll mit Preisen, die ich von der TG Münster bekommen habe, weil wir dort mit Abstand die erfolgreichsten waren. Der Bürgermeister musste uns bunten Hunden mit hochgesteckten Haaren und hast du nicht gesehen, dann irgendwelche Preise überreichen, weil die Tänzer der Stadt, die auch sehr erfolgreich waren, waren dann nicht ganz so erfolgreich wie wir. Aber es ist auch nicht so wichtig gewesen. Es ist einfach nur etwas, was man akzeptiert hat. Die Stadt Gütersloh und die verschiedenen Leute, die da jeweils dann was zu sagen hatten, hat das nicht groß interessiert. Und das war denen vielleicht sogar eher ein bisschen unbequem. Es gab ja auch in Gütersloh vielleicht zwei Städten, in denen man mal hätte so ein bisschen skaten können. Einmal am Mondspark und dann die von mir mit initiierte, der Skatepark am Bauteil 5. Und
den hast du mit ins Leben gerufen oder initiiert?
Ja, beide. Man muss sagen, dass das schon Leute von der Stadt auch sehr federführend waren. Aber wir haben eben die Skater mit ins Boot geholt und haben gesagt, was machen wir? Und die erste Version davon, die wesentlich beliebter war als die jetzige, muss man dazu sagen, die wurde dann von einem Freund aus Münster gebaut. Es gab Geld, was gesponsert wurde, etc. Das war super. Aber ich glaube einfach, das ist dann irgendwo auch, war das nicht mehr meine Aufgabe in der Stadt Gütersloh. Es hätte mich nur zurückgehalten, wenn ich mich da zu viel involviert hätte, weil ich musste weiter. Du weißt einfach, wenn man ein gewisses Talent hat, wenn ich einen Sänger im Studio habe, der singen kann, dann mag das als Person ein sehr unsicherer Mensch sein und sich auf ein Foto irgendwie schlecht geben, aber sobald der vor einem Mikro steht, ist der einfach in dem, was er kann, gut. Und das war mein Wissen auch um mein Skateboardfahren. Ich wusste, das ist ein Talent, ich wusste, ich bin da sehr gut drin und ich musste hier raus. Und mein Vater hat mich nie nach Amerika geschickt und erst als Sponsoren Geld hatten, bin ich dann auch dahin. Da war ich dann aber auch schon Europameister und alles.
Ja, ja.
Und deshalb sind wir zum Skaten dahin gefahren, wo halt die guten Städten waren und haben nicht drauf gewartet, bis hier was passiert.
Ja, aber du bist immer noch in Gütersloh, ne? Also ich sehe dich häufig, du wechselst immer zwischen USA und Gütersloh ist, also LA ist deine Wahlheimat, ist das richtig? Ja, ne?
Also ich fühle mich schon definitiv Minimum als halber Amerikaner und die Wahlstadt ist Long Beach, wobei wir gesagt haben, hier müssen wir auch so langsam raus, wir müssen doch mehr Richtung LA, Downtown, aber das hat andere Gründe und ich bin auch gerne noch in Gütersloh. Aber es ist wirklich dann, ich nehme Gütersloh als Ruhepol, so nach dem Motto, da passiert eh nichts, da habe ich meine Ruhe und hier komme ich nicht hinterher. Hier ringen wir, wie du ja weißt, wochenlang um einen Termin, dass wir mal reden können, weil ich nur hin und her bin.
Ja, du wechselst.
Und aber noch dazu kommt ja, dass ich seit einigen Jahren eben mich exklusiv um die Band meines Sohnes kümmere, als Produzent der Musik.
Genau, das
aber
jetzt
auch
meine
als
nächste Frage gewesen.
Auch Videoproduzent und das heißt, ich bin wenn es gut läuft, 200 Tage im Jahr auf Tour mit denen und dann ist jede Stadt irgendwo meine Heimatstadt. Und mein Fahrrad und mein Skateboard kommen immer mit in den Bus und so komme ich in den Genuss, in Dublin zu fahren oder in London oder in Paris die Endetappe der Tour de France abzuklappern oder in Spanien oder eben jetzt auch hier in L.A.
Holt euch Inspiration für eure nächste Shoppingtour auf gt-shop.de.
Ja, genau, Stichwort Musik. Du selbst hast deine Musik gemacht, bist jetzt aber der große Macher, oder stehst im Hintergrund, produzierst die Band deines Sohnes, Finn, The Picture Books, die er zusammen mit Philipp Mirschnick macht, ist das richtig? Und du, ihr geht auf Tournee in diesem Jahr mit nicht ganz so unbedeutenden Bands, also The Boss Hoss habe ich mitbekommen, The Pretenders. Und wie war die dritte Band, mit der ihr an den Start geht?
Die dritte Band,
die ihr begleitet?
Die dritte Band, die wir begleiten, heißt Wolfmother. Die kommen aus Australien. Das ist wahrscheinlich von denen, zumindest, also das ist international gesehen schon eine Riesenband. Auch hier, also die ziehen auch in, wir spielen auch in Europa mit denen. Mit Boss Hoss spielen wir Deutschland, Österreich, Schweiz. 9 ihrer 30 Shows, die sie zum 30. Jubiläum spielen. Das sind so eigene, selbstveranstaltete Open Airs von den Herrschaften. Mit denen haben wir schon lange Kontakt. Ihr Harmonikaspieler, also Mundharmonikaspieler Malcolm, kommt hier aus Manchester, aus England. Der hat bei uns auf einen Song mitgespielt und das ist ein Song, auf dem Chrissy Hynde mitgesungen hat. Das ist die Sängerin von Pretenders. Und mit ihr haben wir auch langen Kontakt und sie macht eine ganz lange Europatour mit einer anschließenden England-Tour in Riesenhallen. Und hat 20 Jahre keine Vorband mitgenommen und schrieb mich an und sagte, Klaus, habt ihr Bock mitzukommen? Ich möchte euch gerne als Vorband mitnehmen. Das ist dann im September, Oktober und das eigene Album der Band kommt, was wir halt auch selber produziert haben, kommt am 5. Juli raus und Anfang nächsten Jahres werden wir das betouren. Ende diesen Jahres, 19. Dezember, spielen wir im Forum Bielefeld die Jahresabschlussshow. Da sind wir also nochmal hier in Ostwestfalen-Lippe. Und ja, die Picture Books und mit meinem Sohn zusammenzuarbeiten, ist von all dem, über das wir hier reden, das, was mir am meisten Spaß macht. Da habe ich meine Erfüllung. Da bin ich am glücklichsten. Ich bin da im Hintergrund, kann aber ganz, ganz, ganz aktiv mitspielen und mitmachen, mische die Band live, mache das Tourmanagement. Und es sind eben immer größer werdende Shows. Das fing an recht klein und mittlerweile ist das sehr groß geworden. Und wir machen echt dicke Dinger hier. Ich habe jetzt auch gerade ein Video 3 Tage lang in der Wüste hier abgedreht mit einem Roboter.
Ja, eure Videos sind klasse. Mhm.
Ja, ja, aber wir haben jetzt eins gemacht, das ist ein Mini-Movie, also richtig mit einem Roboter, der uns gebaut wurde, von einem Typ, der hier zum Beispiel den Film Ted, das ist so ein sprechender Teddybär, mit Mark Wahlberg, der hat er alle Requisiten gebaut und der hat uns auch den Roboter gebaut. Und wir haben eine Schauspielerin gehabt und einen Schauspieler und eine Story und die Mutter bringt zunächst 2 Männer um und dann bringt der Roboter die Mutter um.
Okay.
Und das war alles sehr, sehr aufregend und wir drehen jetzt noch, bevor wir nach Hause fahren, noch ein zweites Video und noch eine Akustik-Session mit Finn und dem Gitarristen von Velvet Revolver zusammen. Also hier passiert, wenn wir hier sind, immer sau viel. Aber dass dieses ganze Thema Musik machen und vor allen Dingen Musik machen mit und für Finn, ist tatsächlich aktuell mit Abstand das Hauptthema.
Kann das sein, dass so deine Karriere, deine Entwicklung vom Skater auch so das Lebensgefühl so ein bisschen der Band geprägt hat? Wenn ich mir so anschaue, wie Finn oder wie die Band so auftritt, das ist sehr viel auch, erinnert mich so an die 70er, 80er Jahre. Das ist schon auch so auch, das ist nicht nur Musik, sondern das, was ihr da verkörpert, ist auch so ein Stück Lebensgefühl.
Ja, also es ist gar nicht verwunderlich, weil Marin, unser Drummer, und Finn haben sich im Gütersloher Skatepark getroffen. Finn hatte ein T-Rex-T-Shirt an und Marin hatte ein Roxy Music-T-Shirt an oder umgekehrt, Black Flag, genau. Marin hatte ein Black Flag-T-Shirt an und Finn hatte ein Roxy Music-T-Shirt an. Und alle anderen im Park haben Limp Bizkit gehört oder so, also irgendwie so halt so Standard-Rock. Und die beiden gucken sich nur so an und dann hat Finn, glaube ich, zu ihm gesagt, ey, du bist cool, mit dir möchte ich abhängen. Und nach einer Woche haben sie gesagt, wollen wir mal eine Band machen und haben bei uns zu Hause auf Ikea und Waschtrommeln und Ikea-Kisten und mit Finns Gitarre Musik gemacht. Und dann kam noch der Tim dazu und dann waren sie zunächst ein Trio und haben innerhalb von einem halben Jahr einen Plattenvertrag gehabt. Also Finn war 17, als er seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hat. Und später hat dann nach 2 Platten hat Tim dann gesagt, dass er das nicht mehr machen kann und wollte arbeiten und dies und das, wollte ein anderes Leben, was völlig in Ordnung ist, immer noch einer unserer besten Freunde. Und die Band hat zu zweit weitergemacht. Wir sind nach Amerika gefahren und haben hier weitergemacht. Und dann ist die Band hier groß geworden und dann sind wir nach Europa zurück. Also schon alles sehr interessant. Das Lebensgefühl ist geprägt durch die Tatsache, dass sie auch skaten, klar.
Ja,
und
okay.
Dieses Selbstbestimmte im Skaten ist eben, wie ich finde, wichtig. Also es gibt nicht einen Trainer, der dir auf die Finger haut, wenn du nicht schnell genug bist oder eine Taktik, die du verfolgen musst. Es ist ein etwas individuelleres Ding vielleicht, aber es ist vor allen Dingen ein sehr selbstbestimmtes Ding und von da kommt einiges davon, garantiert. Und ich würde mich wundern, wenn man das nicht in der Musik oder in der Präsentation der Musik sehen würde. Aber auch unsere ganze Herangehensweise. Also wir fahren nicht wie alle Bands in diesen großen Nightlinern, wo Betten mit drin sind und machen auf dicke Hose, sondern wir haben in Amerika einen Bulli, wo Equipment drin ist und wir haben in Europa einen Bulli mit Equipment. Und wir fahren zu dritt, ohne Team. Wir sind das Team. Wir haben keinen Backliner, keinen Roadie, der hilft. Niemanden, der unser Merchandise verkauft, sondern wir machen alles selber. Wir kommen da an, wir bauen selber auf. Nach der Show sagt Finn, wir treffen uns da vorne, da verkaufe ich Shirts. Und dann steht er da noch 2 Stunden, schreibt Autogramme und verkauft T-Shirts. Und dann gehen wir in den Bus und pennen in einem 3-Bettzimmer in einem preiswerten Hotel, weil wir ja eh nur zum Schlafen da sind. Wir verbringen keine Zeit in dem Hotel. Wir sind den ganzen Nachmittag im Club. Dann gehen wir abends zum Pennen, wir pennen gleichzeitig ein, stehen morgens alle gleichzeitig auf, gehen wieder im Bus und ab geht's. Und das
super.
Hat irgendwie.
Glaubst du, du bist jetzt wahrscheinlich nur noch der Musik verschrieben, in allen Facetten, in all dem, was du machst, ist natürlich wahnsinnig breit gefächert, das, was du da machst, vom Video bis hin zur, im Grunde genommen eine Rundum-Betreuung der Band mit sehr viel Know-how. Bist du denn noch so der Skateboard-Szene national oder international verbunden? Machst du da noch was oder ist das jetzt mit der Aufnahme in die Hall of Fame mal wieder so ein Aufflackern deiner Skateboard-Geschichte?
Nee, ich bin nach wie vor noch sehr aktiv in allem. Also ich kenne alle noch, auch alle modernen Leute kennen mich. Ich war da auch immer aktiv. Aber nicht so aktiv als Skater selbst. Ich habe das verfolgt. Ich werde auch oft um Rat gefragt von verschiedenen Leuten, Firmen, aber auch Leuten, die Meisterschaften veranstalten etc. Ich mache auch noch Bretter, ganz viele unter meinem Namen. Werde dieses Jahr, habe jetzt gerade einen
neuen. Du,
Madrid-Brett raus.
Im Zigzag hast du da auch vor kurzem in Gütersloh nochmal was gemacht. Ne?
Genau, also ich bin für die Szene absolut sichtbar. Ja, ich bin absolut sichtbar für die Szene. Und das flackert dann für die Öffentlichkeit auf, wenn so eine Doku kommt oder wenn jetzt so ein Gewinn ist. Hey, weißt du, ich bin dann, muss ich noch erzählen, weil du auch vom Medieninteresse sprachst, ich musste dann hier nach Mitternacht noch mich vor den Laptop setzen, weil die ARD 24, also Tagesschau 24, eine Live-Schalte gemacht hat zum Beispiel. Und als da merke ich dann auch, okay, da geht was. Man kriegt ja hier ansonsten Nachrichten aus Deutschland eher schlecht mit in Amerika. Aber da kriegte ich dann auch mit, oh, da geht was. Dann kriegte ich von Freunden mit, oh, wir haben es auf 1 live gehört und dies und das. Also da passierte viel. Aber das ist natürlich ein Interesse, was in dem Moment aufflackert. Was sich davon noch ergibt, das nehme ich alles mit. Da lege ich keinen Riegel davor oder so. Oder wenn wir ein Gespräch haben, wie wir es ja schon für GT Info hatten oder wie wir es jetzt haben. Aber eben typisch für mich ist es immer dann auch ein Gespräch über alles, was ich so mache. Und das gehörte damals im Skaten schon so mit dazu. Das ist etwas, was die ARD Tagesschau 24 jetzt nicht auf dem Schirm hat. Die haben auf dem Schirm, da hat einer gewonnen und dann muss ich ihm sagen, ja, aber eben, weil da gibt's auch so eine Gesamtleistung, die mit vielen anderen Sachen zu tun hat.
Ja,
hat er dann auch verstanden. Aber natürlich zählt für die in erster Linie der sportliche Erfolg. Und das verstehe ich auch. Aber dann flackert das immer mal wieder auf und dann rede ich darüber. Ich habe gestern für Arte gefilmt, für eine Dokumentation über das Skateboard-Sammeln. Die heißt Skateboard Collecting is not a Crime, heißt die Serie. Die Show, die gemacht wird, oder der Film. Und da habe ich im Skateboarding Hall of Fame Museum in Simi Valley gestern ein Interview gegeben, so mit als Backdrop so eine Wand mit Tausenden von Skateboards und bin mit einer Live-Schalte nach Berlin interviewt worden dazu, zu dem gesamten Thema, wie kamen die Grafiken zustande, weil auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe viele der Grafiken auf meinem Skateboard selber gemacht und da steht nicht einfach nur in irgendwo einer Blippo-Black-Schrift Klaus Grabke drauf, sondern da sind in meinem Fall immer Uhren, weil mein Thema ist Zeit. Ich liebe das Thema Zeit und die ganze Psychologie dahinter. Ja. Und auch die wissenschaftliche Seite. Also bei mir sind explodierende Uhren drauf, schmilzende Uhren auf den Brettern und die verschiedensten Formen von Uhren und Darstellung von Zeit. Ein aktuelles Brett von mir ist eine Skeletthand, die eine brennende Uhr in der Hand hält und. Und viele dieser Grafiken habe ich auch selber gemacht, aber alle dieser Grafiken habe ich mit betreut und mit dem Grafiker zusammen gemacht. Und dementsprechend ist das auch ein Thema, weil in der Sammlerszene bin ich eine große Nummer, weil ich eben als einziger Fahrer ein Thema habe. Die anderen haben mal einen Totenkopf drauf oder mal eine Surferwelle oder irgendwas. Und ich habe immer auf allen Brettern ein Thema, nämlich Zeit. Und das finden die super. Also bin ich auch noch ein sehr sammelbarer Typ. Und für die Sammler interessant, weil es ein Brett von mir gibt, wo nur eine 50er Auflage von gemacht wurde. Und dann habe ich die Firma gekündigt, gesagt, mir gefällt das Brett nicht, ich bin raus, ich bin woanders hin. Und das war auch noch eine der größten Skateboard-Firmen, die es je gab. Also schon ein ziemlicher Move von mir.
Also du bist auch ein unabhängiger Geist. Ne?
Aber diese 50 Bretter, die es da gab, das ist jetzt sowas wie die blaue Mauritius für Skateboard-Sammler. Die werden für...
Wie geil ist das denn? Also wir kommen vom Oscar zur blauen Mauritius.
Aber
super cool.
Das sind Bretter, die kosten bis zu 10.000 Euro, wenn du die hast.
Dann können wir mal eine Ausstellung machen
zusammen. Ja, können wir machen.
Sehr gut. Mensch Klaus, wir könnten hier noch stundenlang quatschen, finde ich super. Also ich empfehle erstmal allen Zuhörern, die darüber hinaus nochmal mehr über Klaus und das Skateboarding erfahren wollen, diese Doku in der ARD Mediathek. Das ist wirklich klasse. Klaus, ich wünsche dir jetzt mit den Jungs, mit den Picturebooks auf euren bevorstehenden Tourneen ganz, ganz viel Erfolg. Und ich wünsche mir, dass wir uns in Gütersloh demnächst mal wieder treffen, dass du mir mal deinen Award dann auch zeigst. Den möchte ich gerne mal in Natura sehen.
Sehr
wir werden
gerne.
Das natürlich im GT-Info auch nochmal begleiten. Und das, insbesondere wünsche ich mir, dass die Stadt aufmerksamer wird und auch wirklich weiß, was sie für einen wirklich wahnsinnig interessanten Sportler oder auch als Multitalent haben, das auch eine internationale Strahlkraft hat. Also das wünsche ich mir auch. Und das ist sicherlich einfach zu wünschen, dass das auch entsprechend gewürdigt wird. Klaus, ganz, ganz lieben Dank. Und wann geht's los Richtung, wann verlasst ihr Amerika?
Ja, wir haben jetzt noch einiges hier zu tun, aber am 4. fahren wir und kommen am 5. zurück, also Juni. sind einen Tag in Gütersloh zum Wäschewaschen und dann fahren wir nach Italien und spielen eine große Show für Harley Davidson am Strand von Rimini. Also das, und unsere Konzerte fangen dann direkt an. Also wir haben keine Zeit, den Jetlag zu besiegen. Wir werden, glaube ich, ziemlich leiden, Finn und ich. Und aber es geht dann los mit den von dir angesprochenen Konzerten und ja, weiß der Henker, was da noch alles so passiert. Aber wir sind in Gütersloh. Okay. Ich habe auch Bock, mich mit dir zu treffen und das kriegen wir auch hin.
Alles klar. Klaus, ganz herzlichen Dank.
Bis gerne dann. Gerne und lieben Gruß zurück. Tschüss. Super.